ARD Sounds.
Kennt ihr das, wenn Kindheitserinnerungen so ein bisschen verschwimmen? Wenn man zwar noch so grob weiß, was passiert ist, aber eigentlich auch nicht mehr ganz klar ist, an was man sich wirklich erinnert und was man später dazu gedichtet hat, vielleicht auch Fotos gesehen hat. Ein bisschen so ist auch meine Erinnerung an den 11. September 2001. Ich bin da 7 Jahre alt und erinnere mich an eine Turnhalle in Berlin-Treptow. Meine Mutter ist Lehrerin an einem Gymnasium und an diesem Nachmittag, da begleite ich sie zu einem Klassenfest. In einer großen Turnhalle spielen wir Spiele mit ihrer Schulklasse. 7. Klasse, glaube ich. Wahrscheinlich spielen wir Brennball und so. Ziemlich cool für mich als 7-Jährige. Spielen mit den Großen. Dann ist da diese Rückfahrt im Auto. Ich sitze auf der Rückbank und vorne, da leuchtet das Display des Autoradios. Das sehe ich noch genau vor mir. Dunkelheit, Windschutzscheibe, Radio. Die Nachrichten laufen. Und da, auf dieser Rückbank, da höre ich es das erste Mal.
Es ist 18 Uhr.
88,8. Der Tag in Berlin.
Im Studio begrüßt Sie Robert Seifert. Die Schlagzeilen überschattet heute von den katastrophalen Anschlägen in den USA. Verheerende Folgen, Flugzeuge rasen gegen World Trade Center in New York. Beide Türme stürzen 2 Stunden später ein. Flugzeuge fliegen auch gegen das Pentagon in Washington. Alle US-Flughäfen sind geschlossen. Über die Zahl der Opfer gibt es keinerlei Informationen. Experten aber rechnen mit Tausenden von Toten. Und Präsident Bush spricht von terroristischen Anschlägen und von einer nationalen Tragödie.
Und irgendwie weiß ich, keine Ahnung wieso, das ist wichtig. Vielleicht liegt es daran, dass die Erwachsenen im Auto plötzlich mit so gedämpften Stimmen reden. Oder daran, dass mein Vater zu Hause durchgehend den Fernseher anhat. Irgendwas ist anders, das spüre ich. Aber mit mir selbst als 7-Jährige macht das nicht allzu viel. Ehrlich gesagt bin ich dann auch ziemlich schnell wieder mit Playmobil und Bibi Blocksberg beschäftigt. Meine Eltern halten damals sicher auch einiges von mir fern. Eine 7-Jährige muss ja nachts auch noch ruhig schlafen können. Dass da drüben in den USA gerade eine der größten Katastrophen der jüngeren Geschichte passiert ist, an mir rauscht dieses Grauen irgendwie vorbei.
Es ist fürchterlich, es ist die größte Katastrophe offensichtlich, das lässt sich schon jetzt feststellen, die Manhattan je erfasst hat. Es brennt seit gut 10 Minuten der 2. Turm des 110 Stockwerke hohen World Trade Centers des Welthandelszentrums in Manhattan.
We had a big bang and then we saw smoke coming out and everybody started running out and we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people were jumping out the windows.
None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom.
2001, da regiert in den USA Präsident George W. Bush. Und in Deutschland Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD.
Sie sind eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt.
Und ja, auch Angela Merkel ist 2001 schon im Bundestag, als CDU-Vorsitzende, gerade in der Opposition.
Es ist ein tiefer Einschnitt für die demokratische Welt.
Der 11. September, 9/11, wie der Tag danach oft genannt wird, der bewegt die deutsche Politik zutiefst.
Heute sind wir alle Amerikaner.
Der 11. September 2001, das ist mittlerweile echt schon ganz schön lange her. 25 Jahre. Aber je mehr wir recherchieren, desto mehr realisieren wir, die Geschichte von 9/11, die endet gar nicht vor 25 Jahren. Die geht weiter. Bis heute. Und diese Geschichte, die spielt auch in Deutschland. Und vor allem in Hamburg. Weil Ausgerechnet die Stadt, in der ich heute lebe, steht nach 9/11 plötzlich im Fokus der Weltöffentlichkeit. Hamburg hat nämlich mehr mit dem 11. September zu tun, als vielen Leuten in dieser Stadt damals lieb ist. Heute ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber der 11. September, der beginnt irgendwie auch hier, in Hamburg. Genauer gesagt in Hamburg-Harburg. Darum geht's in diesem Podcast. Wir sprechen mit Menschen, die damals ganz nah dran sind. Mit einem Ermittler, der alles dafür tun muss, den nächsten Terroranschlag zu verhindern. Aber auch mit denen, die plötzlich ins Visier der Ermittlungen geraten, sich verdächtig fühlen. Einfach nur, weil sie aus dem Land kommen, das auch die Terroristen beherbergt hat. Afghanistan. Eins kann ich euch schon mal sagen. Das, was nach dem 11. September hier in Deutschland und in Hamburg passiert ist, das hatte einen Effekt auf uns, auf unsere Gesellschaft. Das wirkt bis heute nach. Und viel mehr, als mir vor dieser Recherche bewusst ist. Denn auch das merke ich in diesem Podcast. Zwar erinnern sich die meisten Erwachsenen irgendwie an diesen 11. September, aber wie dieser Tag ihr eigenes Leben beeinflusst hat, da erinnern sich alle ein bisschen anders. Je nachdem, wer sie damals sind. In diesem Deutschland im Jahr 2001. Ich bin Konstanze Nastarowitz. Und das hier, das ist Pearl Harburg. Deutschland nach 9/11. Ein Podcast von Charlotte Horn und mir. Ihr hört Folge 1. Wo warst du?
Machen Sie es gut.
Danke.
Guten Tag.
Hallo. Eine Apotheke in Hamburg-Wandsbek. Ein ziemlich großes Geschäft. Modern, mehrere Tresen nebeneinander. Ganz schön was los.
20 oder 50 Stück?
Hinter einem dieser Tresen steht heute auch der Chef Obay Zeit und verkauft Medikamente. Das macht er eigentlich nicht mehr so häufig, weil ihm zwei Apotheken gehören. Obay Zeit hat also viel zu tun, hat mehrere Dutzend Beschäftigte.
So.
Heute berät und kassiert er mal wieder. Meine Kollegen Charlotte und Lennart sind da, um mit ihm über den 11. September 2001 zu sprechen.
So, das sind 9,97
Euro. Obay Zeit, den scheint man hier zu mögen. Immer wieder kommen Kunden rein und grüßen ihn, schnacken ein bisschen. Um zu verstehen, warum wir jetzt ausgerechnet bei Obay Zeit in der Apotheke stehen, muss ich euch mal kurz in seine Vergangenheit mitnehmen. Als 12-Jähriger flieht Obay nämlich mit seiner Familie aus Afghanistan nach Hamburg. Ende der 80er ist das. Damals kommt es in Afghanistan immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den russischen Besatzern und den islamistischen Widerstandskämpfern, den Mujahedin.
Das heißt, ich habe leider nicht mal die Gelegenheit gehabt, mich von meinen Freunden, von meinen Verwandten zu verabschieden. Das heißt, so im Hinterkopf wusste ich, ich werde diese Menschen nie wiedersehen.
In Deutschland geht Obay dann zur Schule. Es gefällt ihm gut hier.
Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ja, es ist alles ruhig. Man kann überall hingehen. Man ist total frei. Und diese Freiheit, das war für mich ein sehr, sehr neues Gefühl. Daran konnte ich mich sehr schnell gewöhnen. Das war eine schöne Zeit damals.
Kurz vor seinem Abi bekommt Obay die deutsche Staatsangehörigkeit, beginnt ein Pharmaziestudium und lernt an der Uni auch seine zukünftige Frau kennen, heiratet. Aber dann? Dann kommt der 11. September. Und mit dem 11. September kommen diese Blicke.
Ich war auf einmal der Muslime, der Terrorverdächtige, derjenige, der damit etwas vielleicht zu tun haben könnte. Das heißt, diese schöne, heile Welt für mich in Deutschland war damit ein bisschen angekratzt.
Nach dem 11. September ist für Obay Zeit nichts mehr so, wie es mal war. Und nicht nur für ihn. Auch für die Familie von Christian. Aber auf eine ganz andere Art. Wir reisen jetzt erstmal in die 70er, nach Ahrensburg bei Hamburg. Vielleicht sitzt Christian da gerade auf seinem Bett oder auf der Couch oder so und träumt sich in die USA. der Teenager hört gerne diese amerikanische Rockband. Creedence Clearwater Revival. Und vor allem will er endlich raus aus dem engen Deutschland. Weg vom eher konservativen Elternhaus in die USA. Sein Plan? Ein Auslandsjahr in Jackson, Michigan.
Als er nach einem Jahr wiederkam, hatte er so lange Haare. Hatte so ganz dickes Haar.
Das ist Sibylle Dirks, Christians große Schwester.
Er ist ganz kurzhaarig rübergegangen und kam mit so einer Matte wieder. Meine Eltern waren entsetzt. Und dann hat er gebeten, dass er wieder rüber möchte und da bleiben möchte.
Sibylle findet es zuerst ziemlich schrecklich, dass ihr kleiner Bruder, ihr Verbündeter, wie sie sagt, so weit weggeht. Und nicht nur für ein Jahr oder so. Bald steht nämlich fest, dass er da gerne leben will. Also so richtig.
Ja, der war ja immer da. Und so auch noch als 14-Jähriger, wenn Gewitter war, ist er zu mir ins Bett gekommen. Also das war schon, ich war schon auch so ein bisschen Beschützerin.
Als Kinder waren die beiden richtig eng und zusammen mit ihrer Clique Tag und Nacht on Tour. Christian und Bille, so hat er sie immer genannt.
Bille. Bille.
Aber jetzt muss Bille in Hamburg allein klarkommen. Weil Christian, der Freigeist, der findet in den USA das, was ihm das enge Elternhaus in Deutschland nicht bietet. Freiheit.
Ich komme nie wieder. Ich komme nie wieder nach Deutschland.
Und so ist es dann auch. Christian bleibt in den USA. Er macht da die Highschool fertig, geht aufs College, studiert Betriebswirtschaft, arbeitet in San Francisco für eine Softwarefirma. Und Bille? Die bleibt in Deutschland, besucht ihn immer mal wieder, bekommt Kinder. Für ihre Söhne wird Christian der coole Onkel aus den USA. Und, na klar, der mit den spannenden Geschenken.
Power Ranger, ach, Autos mit Fernbedienung und so Comics. Go, go, Power Rangers.
Go. Und dann kommt das Jahr 2001. Sibylle und Christian sind jetzt beide Anfang 40. Am Dienstag, den 11. September, ist Sibylle in Hamburg. Es ist Nachmittag und sie ist gerade im Auto auf dem Weg zum Einkaufen. Sie hört Radio. Vielleicht ja diesen ARD-Korrespondenten. Der erzählt, was er da gerade Erschreckendes aus seinem Fenster in New York beobachtet.
Vom 35. Stockwerk, den ich eben verlassen wollte, um ins Büro zu gehen. Wenige Minuten zuvor, ich war noch online verbunden mit einigen anderen Sendern der ARD, sagte meine Frau, das World Trade Center brennt. Sie hatte es im Fernsehen über eine Live-Schaltung gesehen. Ich gucke jetzt direkt da drauf in einer Entfernung von etwa 3-4 Kilometern. Es brennt von mir aus gesehen der rechte Turm.
In New York, da ist gerade ein Flugzeug in einen der beiden Türme des World Trade Centers geflogen, hört Sibylle. Sie kann das kaum fassen. Ausgerechnet das World Trade Center. Da war sie selbst sogar schon mal obendrauf. In den Flitterwochen, da hat sie da oben im Restaurant gegessen. In einem der beiden Wolkenkratzer, den Twin Towers, mit ihren 110 Stockwerken und 198 Fahrstühlen. Einfach das Wahrzeichen der New Yorker Skyline zu der Zeit. An einem klaren Tag kann man von hier mehr als 70 Kilometer weit gucken, heißt es. Sibylle fand das damals ganz aufregend, so hoch oben. Und jetzt soll genau in diesen Turm ein Flugzeug geflogen sein.
Und ich konnte gar nicht aussteigen. Ich habe sofort Herzklopfen gekriegt. Warum, weiß ich nicht, aber ich habe Herzklopfen gekriegt.
Ihr merkt schon, Sibylle kann sich viel besser an diesen Tag erinnern als ich. Auch ans Wetter.
Und es hat geschüttet. Es hat so geschüttet in Hamburg.
Und dass sie dann völlig aufgelöst erstmal in den Supermarkt geht. Sie trifft dort eine Nachbarin.
Und hab die angesprochen, hab gesagt, hast du schon gehört, da sind zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen. Und da sagt die, was regst du dich denn so auf? Ist doch so weit weg, ja. Ich sag ja, du, mich nimm das mit.
Um ihren Bruder Christian macht sie sich aber noch keine Sorgen. Der lebt ja in San Francisco, ganz weit weg, am anderen Ende der USA. Etwa zu der Zeit, als Sibylle gerade aufgeregt durch den Supermarkt läuft, da sitzt Andreas Lohmeier gerade an seinem Schreibtisch. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität im Hamburger Landeskriminalamt und hängt gerade am Telefon. Auf einmal kommt Lohmeiers Geschäftsstellenleiter rein.
Während ich telefoniere und legt mir einen Zettel hin. Da stand nur drauf, New York, Türme. Ich konnte da nichts mit anfangen, habe ihn fragend angeguckt. Und er bedeutete mir immer, ich möge auflegen. Und ich habe nicht verstanden, warum, weil mir die Stichworte nichts sagten.
New York, das ist auch einfach ziemlich weit weg vom Landeskriminalamt in Hamburg. Lohmeier legt dann aber doch noch auf. Sein Kollege will, dass er rübergeht, in einen großen, nüchternen Besprechungsraum. In der Ecke steht ein Fernseher. Davor schon 5, 6 Kollegen, erinnert er sich. Alle starren auf die Bilder aus New York, auf die 2 Türme. Jetzt versteht Lohmeier, was sein Kollege mit dem Zettel meinte. Das World Trade Center, die Twin Towers. Er starrt auf den brennenden Nordturm.
Und als das 2. Flugzeug dann einschlug, war klar, das ist kein Versehen, sondern das ist Absicht, was da gerade passiert.
Das brennende World Trade Center. Der Rauch. Die Panik. Ich kenne diese Bilder vor allem aus Dokus und Reportagen. Und ich finde sie unglaublich verstörend. Auch so viele Jahre später. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre damals live vor dem Fernseher dabei gewesen, so wie Andreas Lohmeier und seine Kollegen da in diesem Besprechungsraum. Heftig. Und für Andreas Lohmeier ist das alles sogar noch heftiger als eh schon. Er war nämlich selbst schon mal da, am World Trade Center. Beziehungsweise oben drüber.
Da kann man nicht aus Versehen reinfliegen. Also ich bin selber damals ein paar Jahre davor noch mit dem Helikopter um die Türme rumgeflogen und habe mir das in dem Moment nicht vorstellen können, wie das passieren kann.
Und jetzt, 25 Jahre später, da bin ich mit Andreas Lohmeier verabredet zum Interview.
Moin, hallo.
Guten Morgen, endlich mal persönlich.
Ja, sehr
was
schön.
Für ein Chaos da vorne.
Wahnsinn, Baustelle.
Als ich Andreas Lohmeier in Hamburg treffe, lerne ich einen sehr gut vorbereiteten Mann kennen. Ich hatte ihn vorher gebeten, ein paar Erinnerungsstücke aus der Zeit mitzubringen. Und davon holt er jetzt so einige aus seinem Kofferraum.
Alles klar, der Kollege kommt gleich, um so beim Schleppen zu helfen.
Ja,
dass Sie da so schwere Erinnerungsstücke dabei haben, weil ich hab Steine eingepackt.
Abend, so ähnlich. Ich habe einfach gestern Abend alles zusammengepackt, wo ich dachte, das könnte gute Bilder für Sie produzieren.
Ja, wow.
Bilder, denn parallel zu diesem Podcast entsteht auch noch eine Fernsehdoku. Das Erbe von 9/11. Wir haben Herrn Lohmeier also auch mit der Kamera getroffen. Und dafür braucht es eben immer viel Anschauungsmaterial. Koffer voller Zeitungsausschnitte, ein altes T-Shirt, Briefe. Der Polizist, der mittlerweile im Ruhestand ist, hat so einiges aufbewahrt. Denn der 11. September, der hat sein Leben verändert. Damals in diesem grauen Besprechungsraum vor dem Fernseher, da weiß er das aber noch nicht.
Da hat keiner gesprochen. Totenstille im Raum, so eine beklemmende Form von Stille.
Und in so einem Moment, da brennt sich dann vermutlich jedes Detail ein.
Alle gucken sich gegenseitig an, gucken mich an. Und einer sagt dann, was ist das denn jetzt, Krieg? Und mir ist dann rausgerutscht, nein, das ist kein Krieg. Krieg fängt anders an. Krieg findet zwischen Staaten statt und hat einen Vorlauf. Gab's hier nicht. Was soll denn das dann sein? Sagt Terrorismus. Ja, aber wer macht denn sowas? Sagt der Einzige, der mir einfällt, ist Osama Bin Laden. Gucken mich alle unglaublich an, wer soll das denn sein? Das heißt, der Kopf einer Terrormiliz, die heißt Al-Qaida.
Al-Qaida, Osama bin Laden. Den Namen des islamistischen Terroristenführers, den hat damals vermutlich noch kaum ein Normalo in Deutschland auf dem Schirm. Ich als Playmobil-spielende 7-Jährige schon mal gar nicht. Aber eben wohl auch eher wenige Leute da im Besprechungsraum bei der Hamburger Polizei. Aber Lohmeier interessiert das Thema schon etwas länger. Und zufällig hat er ausgerechnet am Abend vorher noch einen Fachartikel gelesen. Über die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus, erzählt er.
Und deswegen war das das Erste, was mir eingefallen war, als ich das sah auf dem Schirm.
Ihm ist aber wichtig zu betonen,
es war auch nicht wirklich jetzt dauerhaft vorhandenes Insiderwissen bei mir. Also ich wusste es beileibe nicht besser als alle anderen, die in dem Moment rätselten.
Polizeiarbeit ist halt Teamarbeit und auf seine Kollegen, auf die lässt Lohmeier nichts kommen. Was er zu diesem Zeitpunkt im Besprechungsraum noch nicht weiß, für ihn und sein Team wird dieser Tag, der 11. September, der Beginn eines monatelangen Ausnahmezustands.
Von dem Moment an begann eigentlich ein nicht enden wollender Horrorfilm.
Ungefähr zur selben Zeit ruft Sibylle Dirks ihre Mutter an. Sibylle, das ist die mit dem Bruder in den USA, Christian.
Hab gesagt, Mama, hast du schon gehört? Und in New York, das ist ganz schreckliches Unglück passiert. Und da sagt meine Mutter, oh Gott, Christian ist in New York. Ich sage, oh, das wusste ich nicht. Ja, sagt sie, aber da wird ja nichts passiert sein, der wird da nicht sein.
Weil Christian, der ist doch so ein Glückskind, sagt Sibylle. So einer, dem eigentlich nie wirklich was passiert. Er ist immer mal wieder für die Arbeit bei der Softwarefirma in New York. Gerade diesen Sommer noch, im Juni, ist wieder eine bunte Postkarte mit Wolkenkratzern und Grüßen aus New York angekommen. Habe viel Spaß mit meinen Kollegen im Jazzclub und witzigen Restaurants. Viele Grüße, Christian. Und jetzt ist Sibylles Bruder also wieder beruflich in New York. Ausgerechnet New York. Ausgerechnet jetzt. Sibylle in Hamburg bleibt jetzt trotzdem nichts anderes übrig, als erstmal mit ihrem Alltag weiterzumachen. Sie arbeitet für ein kleines Wohnungsunternehmen und muss zu einem Termin.
In der Hagedornstraße.
Und auch da, in der Hagedornstraße, läuft, wie wohl fast überall in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, der Fernseher, erinnert sie sich.
Gefangen im World Trade Center. Angestellte winken verzweifelt mit Tüchern aus den Fenstern. Sie versuchen, die Rettungskräfte auf sich aufmerksam zu machen. Doch kurze Zeit später stürzt der erste Turm ein. Minuten später der zweite.
Gefühlt halten die Kameras der ganzen Welt auf diese brennenden Türme. Und an den Fenstern, da stehen sie. Menschen. Da brennen nicht nur irgendwelche Wolkenkratzer, sondern da sterben gerade Menschen live im Fernsehen. Wedeln noch verzweifelt mit weißen Tüchern, um auf sich und ihre Todesangst aufmerksam zu machen. Und manche springen. Das ist kein Actionfilm. Das ist echt. Sibylle sieht auf dem Fernsehbildschirm bei ihrem Termin einen der Türme einstürzen.
Und habe ich noch so gedacht, hoffentlich ist dein Bruder da nicht drin.
In Hamburg wird's dunkel. Immer noch nichts vom kleinen Bruder. Sibylle erreicht seine Firma nicht. Aber sie geht trotzdem halbwegs ruhig schlafen. Ehrlich gesagt, ich kann mir nur schwer vorstellen, wie sie das geschafft hat in dieser Nacht. Aber Sibylle, die denkt sich, ihr Christian, der ist ja ein Glückskind. Dem ist schon nichts passiert. Obed Said macht gerade 4 Wochen Praktikum in einer Apotheke. Das ist der Mann, den meine Kollegen 25 Jahre später in seiner eigenen Apotheke treffen. 2001 ist er noch relativ am Anfang seines Pharmaziestudiums. Die Fernsehbilder aus New York, die hat er natürlich auch den Tag über in der Apotheke verfolgt. Fassungslos. Vor allem seine Chefin ist überhaupt nicht mit diesen Bildern klargekommen, erinnert er sich.
Die war fertig mit der Welt. Die ist nach Hause gegangen und dann klebten wir alle vor dem Fernseher. Und das Ding, ich weiß noch, an dem Tag war das so, dass wir ganz wenig Kunden hatten. Da sind die Leute alle wohl zu Hause geblieben und haben eben diese Ereignisse verfolgt.
Als er da so steht, in der Apotheke, und die Bilder verfolgt, da regt sich in ihm noch ein anderer Gedanke.
Dieser Krieg, den ich mal erlebt habe, der ist da ein Stückchen doch wieder präsent gewesen in meinem Kopf.
Der Krieg, die Unruhen in seinem Heimatland Afghanistan. Daran muss Obaid denken, jetzt, wo er die brennenden Türme im Fernsehen sieht.
Ich war ein paar Mal sogar Zeuge dieser Anschläge. Leider. Und die ich wirklich auch live erlebt habe. Und solche Sachen hat man natürlich auch in der Kindheit in Afghanistan erlebt.
Er erinnert sich an eine Autobombe, die den Vater eines guten Freundes getötet hat. Am 11. September 2001, Da bekommt der junge Obay Zeit so eine Art Flashback.
Jetzt holt uns das wieder ein. Man ist geflohen vor solchen Dingen. Und dann ist das doch auf einmal allgegenwärtig.
Für Obay Zeit in der Hamburger Apotheke rückt New York auf einmal viel näher.
Auch Deutschland hätte Zielscheibe werden können. Weil Amerika galt bis dahin als eines der sichersten Länder. Und auf einmal passiert da was.
Ausgerechnet Amerika. Je mehr Gespräche wir für diesen Podcast führen, umso klarer wird uns, das ist ein Gedanke und ein Gefühl, das viele Menschen an diesem 11. September 2001 teilen. Dieses Amerika damals, das fühlt sich sicher an. Das ist der große Bruder, der verlässliche Partner. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie. Ich bin in Berlin groß geworden und meine Mama hat mir oft ganz nostalgisch vom deutsch-amerikanischen Volksfest erzählt. Das war so eine Art Rummel in West-Berlin mit Kettenkarussell, amerikanischer Ice Cream und Maiskolben vom Grill. Very American. Und eine richtig schöne Kindheitserinnerung für meine Mama. Das war eben noch nicht das wilde, unberechenbare Trump-America, das wir heute kennen. Wobei, apropos Donald Trump, ich habe mal versucht rauszufinden, was der eigentlich am 11. September 2001 so gemacht hat. Turns out, Trump hatte offenbar damals als prominenter New Yorker Celebrity und Immobilienmogul schon die Angewohnheit, mit Fernsehmoderatoren live zu telefonieren und bildhaft zu erzählen, was er so sieht und denkt. Und das auch am 11. September, hier noch eindrücklich nachzusehen auf dem Fox 5 YouTube-Kanal.
Donald Trump is on the line. Donald, I understand you were actually a witness to what happened this morning.
Well, I have a window that looks directly at the World Trade Center, and I saw this huge explosion. I was with a group of people, and I really couldn't even believe it.
Die ganze Welt schaut jetzt in Richtung USA. Und damit werden jetzt auch die Menschen wichtig, die die USA weltweit repräsentieren.
Hallo.
Auch in Hamburg, sonst nicht unbedingt der Mittelpunkt der diplomatischen Welt. An einem außergewöhnlich heißen Dienstag im Mai treffe ich die Frau, die im Jahr 2001 die USA in Hamburg repräsentiert. Susan Elbow. Sie ist damals hier amerikanische Generalkonsulin und steht plötzlich im Scheinwerferlicht. Nicht unbedingt das, was man von einem Posten in der zweitgrößten Stadt Deutschlands so erwarten würde. Aber sie ahnt da noch nicht, dass sie bald noch viel stärker im Scheinwerferlicht stehen wird. Weil Hamburg für die USA schon ganz bald nicht nur irgendeine Stadt in Deutschland ist, sondern noch eine Rolle in dieser 9-11-Geschichte spielt. Ich mache erstmal ein bisschen Begrüßungs-Smalltalk. Wir diskutieren ihre Pollenallergie. Gleich rede ich noch übers Wetter. Wetten?
Das hat nicht gemacht.
Naja, war aber auch wirklich schön.
Aber ich finde es immer noch schön.
Wir treffen uns in den leeren Räumen des ehemaligen amerikanischen Generalkonsulats an der Hamburger Alster. Von außen sieht das schicke Gebäude mit etwas Fantasie ein bisschen so aus wie das Weiße Haus in klein.
Ja.
Drinnen? Pompöses Treppenhaus, Ballsaal mit Säulen. Momentan wird umgebaut. Hier soll nämlich ein Luxushotel entstehen. Susan Elbow war die Chefin dieses Konsulats in Hamburg. Mittlerweile ist sie pensioniert und hierher zurückgekehrt. Bei unserem Treffen sieht sie aber immer noch so aus, wie ich mir eine amerikanische Diplomatin so vorstelle. Elegantes, dunkles Kleid, schicke Kette, gut frisiert. Ich fühle mich neben ihr etwas underdressed und ziemlich deutsch in meinen grünen Birkenstocklatschen. Damals, am 11. September 2001, da ist Susan Elbow erst wenige Wochen auf ihrem neuen Posten in Hamburg. Natürlich verbringt auch sie den Tag vor dem Fernseher. Und eines ist ihr schnell total klar.
Ich habe tatsächlich im World Trade Center gearbeitet. Genauer gesagt, im 77. Stock von Turm 1. Und ich wusste, dass das könnte nicht nur mal passieren. Es könnte kein Unfall sein. Es ging um Terrorismus.
Sie hat recht. Relativ schnell kommt an diesem Tag heraus, dass das ein Terroranschlag ist.
19 islamistische Attentäter haben gleich mehrere Passagiermaschinen entführt. Zwei Flugzeuge fliegen in die Türme in New York, ein drittes ins US-Verteidigungsministerium, das Pentagon bei Washington. Und bei Pittsburgh stürzt ein viertes entführtes Flugzeug ab. Am Steuer der Maschinen? Terroristen. Susan Elbow ist in Hamburg zwar gerade ziemlich weit weg vom Ort des Geschehens, aber auch sie muss jetzt plötzlich reagieren. Als Amerikanerin mit offiziellem Amt gilt sie als gefährdet. Sie ist die Vertreterin der USA in Norddeutschland und ein Konsulat, das ist quasi die kleinere Version einer Botschaft, also sicherheitsrelevant. Ziemlich schnell kommt die Polizei an diesem Tag vorbei, bewacht bald mit 9 Beamten Konsulat, Residenz und Elbow selbst. Das lesen wir in den Akten des Bundesinnenministeriums von damals. Alle stehen unter Schock, fragen sich, könnten noch mehr Anschläge folgen? Vielleicht sogar ein Attentat aufs Konsulat?
Dann bin ich zu einer Wohnung einer Kollegin gegangen, blieb dort 2 Tage, glaube ich. Ich habe nicht geschlafen, ich habe nur Fernsehen angeschaut, wie alle anderen. Das war die einzige wirkliche Quelle für Informationen. Und was ich auch mich genau daran erinnere, tagelang, mindestens 2 Tage, wenn nicht 3, habe ich dieselbe Kleidung getragen.
Was war das?
Es war ein Anzug mit Hosen, dunkelgrün.
Und ihr wisst ja schon, diese Frau achtet auf ihr Erscheinungsbild. Mehrere Tage dasselbe Outfit? Das ist also wirklich Ausnahmezustand.
Haben Sie zu dem Zeitpunkt, wo Sie diese Bilder im Fernsehen sehen, schon gewusst, auch dass das ein Wendepunkt für Ihr eigenes Leben sein wird?
Ja, klar. Klar. Eigentlich damals, und wir haben das leider seitdem immer wieder erlebt, wir haben alle gesagt, es wird nie wieder, wie es vorher war. Natürlich stimmt das nicht. Wir sehen das jetzt heute. Viele Sachen sind total anders geworden. Aber es war klar, dass es wird eine lange Zeit von Unsicherheit sein.
Und vor dieser Unsicherheit steht jetzt auch Susan Elbow, amerikanische Diplomatin in der Stadt, die in dieser Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen wird. Und sie lernt jetzt,
to trust your gut,
ihrem Bauchgefühl zu vertrauen. Das gilt nicht nur für sie. Denn einen Tag später, am 12.09. erfahren erste deutsche Medien und Behörden, dass dieses tragische Weltereignis, mehr als 6000 Kilometer entfernt, deutlich mehr mit ihnen zu tun hat, als sie jemals geahnt hätten. Die Nachricht kommt in Form eines Faxes vom Springer Auslandsdienst, also einer Art Nachrichtenagentur. Am 12.09.2001 um 18.06 Uhr steht da plötzlich schwarz auf weiß: World Trade Center. Spur führt nach Hamburg. Das war Wo warst du? Folge 1 von Pearl Harburg, Deutschland nach 9/11. Ein Podcast von NDR Info. Alle Folgen findet ihr bei ARD Sounds. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Wie ihr sicher gemerkt habt, basiert dieser Podcast stark auf persönlichen Erinnerungen. Erinnerungen haben es aber so an sich, dass sie auch mal verschwimmen. Wir haben versucht, die Erzählungen unserer Gesprächspartner bestmöglich zu prüfen. Es gibt aber Details in diesem Podcast, die wir nur aus den Erinnerungen unserer Protagonisten kennen. Und übrigens, wir haben all das ja im Team recherchiert. Und mein Kollege Lennart Bannholzer hat daraus einen Film gemacht. Mit Menschen, die ihr schon kennt, aber auch ganz neuen Geschichten aus der jüngeren Generation. Das Erbe von 9/11. Die NDR-Doku ist in der ARD-Mediathek zu finden. Ich bin Konstanze Nastarowitz, Host und Autorin dieses Podcasts. Meine Co-Autorin ist Charlotte Horn. Die Redaktion hatte Christoph Heinzle. In der Regie Lisa Krumme. Und an ihrer Seite für Ton und Technik Christian Alpen und Jan Merget. Die Musik hat Frank Merfort komponiert. Dramaturgische Beratung: Katja Peisen-Petersen und Klaus Uhrig. Juristische Beratung: Philipp Steinhübel. Distribution: Wiebke Nielsen und Nils Kinkel. Faktencheck: Andrea Böckmann, Verena Höltke, Bert Holst, Sabine Kuhn, Oliver Mateika, Christine Mattis, Sarah Martinek und Elisabeth Wohltag. Und hier noch eine Podcast-Empfehlung. Wir haben ja in dieser Folge auch einige Reaktionen von Politikerinnen und Politikern auf die Terroranschläge gehört, also aus der Bundespolitik. Wie funktioniert eigentlich Bundespolitik? Wer macht was im Berliner Regierungsviertel und warum? Linda Zervakis entschlüsselt im Podcast Berlin Code die Entscheidungen und Hintergründe aus Bundestag, Kanzleramt und Parteizentralen. Zusammen mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio schaut sie hinter die Kulissen der Bundespolitik. Berlin Code kommt immer freitags und mit Sonderfolgen, wenn was Besonderes passiert. Einfach abonnieren und Bescheid wissen. Zum Beispiel in der ARD Sounds App. Den Link findet ihr in den Shownotes.